Der Absprung. Erinnerungen des einstigen Aufklärers der sowjetischen Armee, Bruno Erdmann. In einer Sendung der Feature-Abteilung von Dietrich Kienscherf. Lahlendorf. Ein mecklenburgisches Dorf, durch das die Fernverkehrsstraße Neubrandenburg-Güstrow verläuft und in dessen Nähe sich die Eisenbahnstrecken Waren-Rostock und Pasewalk-Schwerin kreuzen. Ein kleiner Ort, wie viele in diesem Landstrich, mit Landwarenhaus, moderner Schule mit 26 Klassenzimmern, geräumigen Stellen der Genossenschaft. Von der LPG-Pflanzenproduktion werden rund 6.500 Hektar Land bewirtschaftet. Etwa 1.000 Menschen leben hier. Wenn der D-Zug mit 100 Stundenkilometern vorbeifährt, wird mancher Reisende den Ort vielleicht gar nicht beachten. Trotzdem möchte ich von Lahlendorf erzählen und einer Geschichte, die sich hier vor 40 Jahren ereignete. Am Ortseingang steht ein wuchtiger Panzer, ein sowjetischer T-34 auf einem Podest. Erinnerung an die Zeit, als der Krieg auch nach Lahlendorf kam. Und Erinnerung an den Genossen Bruno Erdmann, den Deutschen auf der Seite der Sowjetarmee. Bruno Erdmann, Mitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland, springt im Februar 1945 als Aufklärer hinter den faschistischen Linien im Raum Teterow-Lahlendorf mit dem Fallschirm ab. Für seine Angehörigen gilt er bereits seit 3 Jahren offiziell als tot.
Ortsunterkunft, 15.09.42. Sehr geehrte Frau Erdmann, ich habe die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Ehemann Bruno, geboren 7. Mai 1914, Gehilfe des Waffenmeisters im Regiment, seit dem 9. September 1942 als vermisst gelten muss. Von einem Fronteinsatz in der vordersten Kampflinie ist er nicht zurückgekehrt. Ich spreche Ihnen als Kommandeur des Regiments meine aufrichtige Anteilnahme aus. In allen Fürsorge- und Versorgungsfragen wird Ihnen das zuständige Wehrmachtsfürsorge- und Versorgungsamt bereitwilligst Auskunft erteilen.
40 Jahre später gehe ich mit Bruno Erdmann über seine Straßen der Befreiung. Wir haben uns in Lahlendorf getroffen, wir gehen durchs Dorf, den holprigen Damm entlang, am Bahnhof vorbei, durch ein Waldstückchen Richtung Vogelsang.
Ich hatte schon seit Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion den Entschluss gefasst, auf Anraten alter Genossen, aufgrund meiner antifaschistischen Einstellung, auf die Seite der Sowjetarmee zu gehen. Und der 9.9.42 bot sich dazu an. Ich erhielt den Auftrag, Munition an die Front zu bringen, in den späten Abendstunden. Ich habe alles vorbereitet für den Übergang auf die Seite der Sowjetarmee. Ich wusste natürlich vorher nicht, wie, ob es klappen würde und so weiter. Musste bestimmte Voraussetzungen schaffen. Eine Karte musste ich haben, die bekam ich von dem Oberleutnant, wo ich eingewiesen worden war. Auf dieser Karte waren alle Stellungen eingezeichnet, auch die der sowjetischen Front, so dass ich erstmal eine Richtung hatte. Ich bin dann mit 2 Pferdefahrzeugen an die Front gefahren und habe dann den Fahrzeugführern gesagt, ich muss vorne weggehen und gucken, wo wir hin müssen mit der Munition. Dann bin ich alleine losgegangen durch eine Schlucht und nach einer Weile hörte ich dann russische Laute. Ich bin diesen Lauten nachgegangen und hörte, wie ein sowjetischer Soldat rief, Tavarisch Leutnant, also Genosse Leutnant, er rief das ein paar Mal. Und ich habe dann mit meinem damals sehr wenig und schlechten Russisch versucht, ihm klarzumachen, wer ich bin. Habe russische Worte benutzt. Ich weiß nicht, ob ich sie damals richtig ausgesprochen hatte. Ich bekam erst keine Reaktion und bin dann, nachdem ich 2-mal gerufen hatte und wieder keine Reaktion bekam, aufgesprungen und auf ihn zugelaufen, bei ihm ins Loch reingefallen und habe ihm meine Hände vors Gesicht gehalten, um deutlich zu machen, dass ich in friedlicher Absicht auf die Seite der Sowjetarmee komme. Wenige Sekunden danach sagte einer hinter meinem Rücken, wir standen beide, der Sowjetsoldat und ich, in einem Schützenloch, guten Abend, auf im einwandfreisten Deutsch und wo kommen Sie denn her? Nach kurzer Unterhaltung über mein Anliegen, was ich hatte, sind wir dann raus und sind dann weitermarschiert bis zur nächsten Querschlucht. Und dort haben wir uns dann eine ganze Weile unterhalten, da er perfekt Deutsch konnte und die Sowjetsoldaten sehr neugierig waren, warum ich gekommen bin, wer ich bin und so weiter, diese Fragen beantwortet. Und dann nach dieser Prozedur ging es dann weiter vom Kompaniestab zum Bataillonsstab, Regimentsstab, Divisionsstab und später dann zum Armeestab.
Kalendernotiz. September 1942. Die Faschisten sind weit auf das sowjetische Territorium vorgedrungen. Seit Mitte August liegt die 6. Armee von Paulus vor Stalingrad. Die Rote Armee hat einen starken Panzerkeil in Richtung Westen vorgetrieben. An der Donfront erzielen sowjetische Angriffe Brückenköpfe. Südlich von Stalingrad haben durchgebrochene faschistische Panzer den Don erreicht. Die Rotarmisten beginnen Stalingrad uneinnehmbar zu sichern und so Voraussetzungen für eine Wende des Krieges herbeizuführen. Auf eine Wende des Krieges hofft Bruno Erdmann schon seit seiner Verlegung an die Ostfront 1941. Bis Rzew ist er von der Westfront kommend seiner Division nachgefahren. Nun hat er sie bei Wjasma erreicht. Er hasst den Krieg, wie viele seiner Klassengenossen. Als Freund der Sowjetunion ist er im Elternhaus erzogen worden. Sein Vater war als Eisenbahnarbeiter SPD-Mitglied. Mitte 20 geht Bruno ins Thüringische, um Arbeit in einem Büromaschinenwerk zu finden, das aber inzwischen Maschinengewehre herstellt.
Ich muss natürlich hinzufügen, dass dabei, auch wenn ich im Jungverband war, doch die politische Reife noch nicht hatte. Wir hatten keine Schulungen, wie das heute in unserer freien deutschen Jugend der Fall ist, sondern wir waren rein von der Klasse aus gesehen zugehörig gefühlt zum kommunistischen Jugendverband. Und die älteren Genossen, die haben dann geholfen, das Bewusstsein weiter zu entwickeln. Und als sich dann abzeichnete, Hitler überfällt die Sowjetunion, und ich meine, die Kommunisten, die hatten das ja schon vorausgesehen, fingen die älteren Genossen mit mir Diskussionen an und sagten also, Bruno, wenn du eingesetzt wirst gegen die Sowjetunion, dann musst du den günstigsten Augenblick nutzen und auf die Seite der Sowjetarmee gehen. Und diesen Rat habe ich befolgt. Der älteren Genossen. Dazu gehörte mein Onkel, der ein alter Kommunist ist, mein Schwiegervater, der ein alter Sozialdemokrat war, aber aufgrund seiner antifaschistischen Haltung auch ins Konzentrationslager nach Buchenwald kam. Das waren also meine Erzieher und Überzeuger, dass ich den Schritt machen sollte. Und den habe ich getan und ich muss sagen, ich habe es nie bereut, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Die Formulierung beider, ob meines Onkels oder auch meines Schwiegervaters, lauteten sinngemäß so, wenn du an die Front kommst, schieß nicht auf die Klassenbrüder. Und das war eigentlich mit ein Ausgangspunkt für das Rübergehen. Wenn ich nicht schießen will, dann muss ich auf die andere Seite gehen. Und das war ja auch eigentlich die Hauptursache der Diskussionen, die wir im Familienkreis geführt haben. Ich muss allerdings sagen, im engsten Familienkreis.
Im Dorfmuseum von Tellow, bei Mattgendorf, haben Schüler eine Erinnerungsecke für Bruno Erdmann eingerichtet. Nicht weit davon entfernt, bei Belitz, war er als Aufklärer abgesprungen. Die Schüler wussten anfangs gar nicht, dass Bruno Erdmann noch lebt. Sie hatten von ihm in der Zeitung gelesen. Wir stehen in dem kleinen Museum, schauen auf die nachgezeichnete Karte seines Weges. Die Kinder und ihr Lehrer Rolf Peter Bartz freuen sich, endlich Bruno Erdmann zu zeigen, was sie über ihn aufgeschrieben haben.
Ja, lieber Genosse Erdmann, nun sind wir froh darüber, dass du mal bei uns hier im Museum bist, denn wir haben schon seit über zehn Jahren eine Ausstellung über dein Wirken hier in dieser Gegend, besonders in den Tagen der Befreiung. Und wir freuen uns darüber, dass du jetzt das eben auch mal selber ansehen kannst, was wir hier zusammengetragen haben. Hier siehst du diese Tafel, dort ist die Route zu sehen, wo ihr damals in Richtung Lahlendorf euch durch die Büsche geschlagen habt.
Meinen herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß natürlich schon seit Jahren, dass hier in der Nähe von Mattgendorf so eine Ecke auch für mich eingerichtet wurde, über meine Tätigkeit berichtet wurde. Ich hatte auch Verbindung schon zu Schülern und bin wieder nun auf Mattgendorf zurückgekommen oder auf Tellow. Ich meine, das ist eine schöne Sache. Das ist natürlich Erinnerung hier von Belitz. Ich glaube, hier ist das, wo die hervorragende Kapelle steht. Und hier ungefähr sind wir irgendwo, ja, und hier in der Kapelle sind wir, na, einige Stunden waren wir dort und sind dann nachher hier, ja, so in Richtung, aber im Wald. Wir haben erstmal Orte gemieden im Wald und sind dann hier zwischen sind wir irgendwie durch, ja, hier durch den Seetann und hier zwischen, da haben wir geschlafen. Das war aber dann schon nachts, so gegen 11 oder 23 Uhr, sagt man besser, ja. Und hier haben wir uns dann gesäubert. Beim Absprung hatten wir uns verletzt. Mein Begleiter ist in Stacheldraht gefallen und ich habe das Messer, womit der Fallschirm geöffnet wurde, also der Gurt vom Fallschirm, durchgeschnitten und dabei auch die Finger verletzt. Und da waren wir schmutzig und wir mussten uns ja auch wieder rasieren und waschen, denn zwei Deutsche, ein Oberfeldwebel und Feldwebel, durften natürlich nicht wie Schmutzfinken auf der Straße rumlaufen. Von hier aus sind wir dann hier, glaube ich, irgendwie erstmal so runter. So runter, oder das war ein Schloss, da sind wir gewesen und da haben wir erst einen Funkspruch abgesetzt über unsere Landung, dass der Staat Bescheid wusste vom Nationalkomitee Freiheitsdeutscher. Und dann sind wir hier, dreist und gottesfürchtig, wie man so schön sagt, bis nach Platz gelaufen. Und dann sind wir mit dem Pferdefahrzeug, die haben sich dort Verpflegung und Makadenderware geholt und wir haben dann gesagt, wir wollen mit dem Zug vom Platz nach Lahlendorf. Ja, vom Platz nach Lahlendorf mit dem Zug fahren, haben das aber nicht getan, weil uns im Platz die Geschichte etwas unsicher war und mit dem Zug wollten wir sowieso nicht fahren, aber wir sind dann hier zeitweilig rechts oder links gelaufen, durch Wald zum Teil und zum Teil durch Schilf. Ich weiß nicht, wer die Strecke kennt. Ja, und so sind wir dann in den frühen Morgenstunden nach Lahlendorf gekommen.
Kalendernotiz. Seit dem 12. Januar 1945 hat die Weichsel-Oder-Operation der 1. Bielorussischen Front und der 1. Ukrainischen begonnen, unterstützt am linken Flügel von der 2. Bielorussischen Front. Einen Tag später beginnt die Ostpreußen-Offensive. Die Weichsel ist überquert. Am 26. Januar erreichen sowjetische Truppen bei Elbing die Ostseeküste und schneiden faschistische Gruppierungen in Ostpreußen ab. Am 31. Januar sind die Faschisten über Danzig und Posen hinaus zurückgedrängt bis an die mittlere Oder. Vorausabteilungen der 5. Stoßarmee bilden bei Kienitz einen Brückenkopf auf der Westseite des Flusses. Für die bevorstehende Berliner Operation werden gegen die faschistische Heeresgruppe Weichsel mehrere Fronten aufgestellt, um Berlin anzugreifen und in Richtung Rostock die Truppen im Mecklenburger Raum zu zerschlagen. Die Tage des faschistischen Deutschlands sind gezählt. Marschall Rakossowskis Soldaten und Offiziere wollen den Krieg so bald wie möglich beenden. Und mit ihnen kämpfen deutsche Antifaschisten, Mitglieder des Nationalkomitees Freies Deutschland, die auch als Aufklärer hinter den deutschen Linien abgesetzt werden. Bestimmten Flugweg hat die zweimotorige SI-47 in jener Nacht. Startet ist das Flugzeug bei Posen, erreicht an der Oder die Front, überfliegt die Bahnlinie nördlich von Neustrelitz und ist wenige Minuten später über einer Waldkoppel zwischen Teterow und Güstrow, wo zwei Männer mit Fallschirmen abgesetzt werden.
Das Wechseln auf die Seite der Sowjetarmee bedeutete natürlich immerhin einen sehr, ohne zu übertreiben, aber doch mutigen Schritt. Und ich muss sagen, wenn man bei der Vorbereitung immer noch ein bestimmtes Angstgefühl hatte, wie wird das enden, wie wird das also alles laufen, dann ist in dem Moment, in dem man den Schritt vollzieht, jede Angst überwunden. Man führt den Schritt durch, möge er gelingen oder nicht. Ich wurde gefragt, schon im Armeestab, wo ich rüberkam, bist du auch bereit, weiter gegen den Faschismus zu kämpfen? Ich wusste damals nicht, um was es ging, um was es sich handelt. Ich habe nach einer Weile gesagt, ja. Und ich wurde dann ungefähr nach 14 Tagen von einem Kapitän der Sowjetarmee abgeholt aus dem Auffanglager. Und Wir fuhren 30 Kilometer, erst liefen wir 30 Kilometer zurück und wir fuhren dann direkt in die Nähe von Moskau nach Krasnogorsk. Dort war ein antifaschistisches Lager, damals Lager Nummer 27. Und hier lernte ich auch zum Beispiel unseren stellvertretenden Verteidigungsminister Heinz Kessler kennen, der auch Jungkommunist war und auch den Schritt getan hatte. Und man freute sich ja nun auf junge Genossen wieder zu treffen, die man nicht persönlich kannte, aber wir durch unsere politische Einstellung uns verbunden fühlten. Im Lager selbst besuchten uns dann die Genossen des Politbüros der Kommunistischen Partei Deutschland, welches damals ja in Moskau war. Die Kommunistische Partei war verboten, unsere Genossen stand der Tod bevor. Also diese Genossen, die kamen zu uns ins Lager, wir unterhielten uns und dann haben wir Antifa-Komitees gebildet und diese Antifa-Komitees haben dann unter den deutschen gefangenen Soldaten und Offizieren da gesprochen über die Sinnlosigkeit des Krieges, über das Verbrecherische des faschistischen Krieges, des Überfalls überhaupt, ja. Und dann reifte der Gedanke, wir müssen noch mehr in organisierter Form arbeiten und Wilhelm Pieck unterbreitete dann nach wochenlangen Diskussionen auch mit deutschen Offizieren und Soldaten die Gründung eines Nationalkomitee Freies Deutschland. Ich war Delegierter und habe an beiden Konferenztagen teilgenommen und kurze Zeit danach erfolgte dann schon bereits mein Einsatz durch den operativen Leiter, das war damals hier noch so Walter Ulbricht und ich kam dann zur 150. Gardedivision an der 2. Belorussischen Front und habe dort als Propagandist dann an der Front zu den deutschen Soldaten gesprochen. Und ich muss sagen, obwohl das eine für mich artfremde Tätigkeit war, überhaupt erstmal, ich war vom Beruf Schlosser und war bestimmt anfangs kein großer Propagandist und Redner.
Für seine Familie, für seine Frau Else ist Bruno Erdmann tot. 6 Jahre sind sie 1942 verheiratet und haben 2 Kinder, Fritz und Christel. Sie können es nicht glauben. Tot. Vermisst steht in dem Brief. Sollte er vielleicht? Aber dieses Hoffen ist in Hunderttausenden deutscher Familien zu dieser Zeit. Monate später trifft ein Brief ohne Absender ein. Verstellte Schrift, nur wenige Sätze. Gestempelt in Leipzig. Keine Anrede, keine Unterschrift.
Ihr Mann lebt und ist in der Sowjetunion. Er ist gesund. Das ist ganz sicher.
Else Erdmann liest immer und immer wieder die Zeilen, bis sie den Brief verbrennt. Bruno lebt. Lahnendorf, Februar 1945. Das kleine Dorf mit dem großen Bahnhof. Etwa 200 Menschen leben in den einstöckigen Häusern, den Karten des Gutsbesitzers Petro, der am Kapp-Putsch beteiligt war. Nachts ist das Dorf verdunkelt. Die Stille wird nur von den über die Weichen und Gleise rollenden Zügen unterbrochen. Über eine Anhöhe hat man auch am Tage keinen weiteren Blick als bis zur Hauptstraße und bis zum nahen Wäldchen, aus dem sich die Aufklärer vom Nordosten über Vogelsang nähern. Mehr als 30 Kilometer haben sie zurückgelegt. Von Belitz aus erreichen sie zwischen den beiden Seen bei den Tannenbergen das Gut Diekhof und später Platz. Leicht hügelig sind die Felder. Sie suchen Wege abseits der Gleise. Unterwegs setzen sie aus einer Feldscheune ihren ersten Funkspruch ab und erreichen in den Morgenstunden Lahlendorf. An strategisch wichtigen Stationen wie Lahlendorf haben die Faschisten sogenannte Bahnhofsoffiziere stationiert, die nicht nur für den möglichst reibungslosen Verkehr sorgen. Sie sind auch die Kommandanten für den Ort und für die durchreisenden Soldaten. Ihn sucht Bruno Erdmann zuerst auf. Der zweite Mann, Stefan Rüstock, bleibt mit dem Funkgerät im Wald zurück.
Hier, wir sind zum Bahnhof gegangen, oder ich bin zum Bahnhof gegangen und habe hier mit dem Oberfeldwebel, der Bahnhofsoffizier war hier, gesprochen, dass wir haben ein schlechtes Quartier, das stimmte ja auch, es war kalt im Wald. Und er sagte dann, ich bin schon ein paar Jahre hier, ich hätte euch ja auch eins besorgt. Ich habe gesagt, das kannst du immer noch machen, du kannst uns immer noch eins besorgen. Und er sagt, das mache ich. Es war ein bisschen Egoismus bei ihm, denn er wollte Skat mit uns spielen. Deswegen hat er das auch getan. Bin dann zu ihm hin und er hat tatsächlich ein Quartier gemacht. Hier, wo wir stehen, ist das Haus in der ersten Etage. Hier haben wir gewohnt. Hier ist oben die Küche, die wir sehen können von hier aus. Von dieser Küche aus konnten wir die Hauptchaussee beobachten, was sich an Verkehr dort abspielte, was wir brauchten. Und vom guten Zimmer her konnten wir dann sehen, von der Wohnstube aus, was sich auf dem Bahnhof alles abgespielt hat. Den ersten Funkspruch haben wir von hier abgegeben. Und die nächsten Funksprüche haben wir dann aus den verschiedensten, hier war ein Güterbahnhof, dann sind wir hinten in einen Güterwagen gestiegen. Oder wir sind in Richtung Vogelsang, von dort aus haben wir dann eine Seefunk. Wir sind immer nicht sehr weit, weil wir festgestellt haben, dass es hier ziemlich ruhig ist.
Das zweistöckige Gebäude steht unmittelbar an der inzwischen elektrifizierten Strecke Richtung Rostock. Auch für Bruno Erdmann wird vor diesem Haus jene Zeit vor 40 Jahren wieder lebendig. Ein älteres Ehepaar erinnert sich.
Die Seite vom Bahnhof, das wird Wohnzimmer und Schlafzimmer jetzt für uns. Und da haben die drin gewohnt, nach den Erzählungen zum Beispiel von den Alten.
Es hat sich ja auch schon hier in der Wohnung etwas verändert und alles, aber es soll ja so gewesen sein.
Sie konnten von hier sozusagen den ganzen Bahnhof überblicken. Sie konnten feststellen, wo sich irgendetwas veränderte und so weiter. Denn hier haben sie die Übersicht gehabt. Ne? Nur ein Gleis ist auf der anderen Seite gewesen über den Güterzug, über den Güterbahnhof Raube. Das war also ein Führer hier Gleise war das. Ne? Dann die regulären Züge sind alle hier von dieser Vorderseite zu sehen gewesen. Nicht, ne? Die Einwohner, die wechseln ja immer wieder. Bringen die das dann aber immer wieder von Generation zu Generation, bringen die das immer wieder in Erscheinung. Ne, ne?
Und auch die Frau des ehemaligen Fahrdienstleiters, heute noch in dem Bahnhof zu Hause, weiß zu erzählen.
Und dann stand hier noch die Blechbude und hier stand der Munitionszug. Da war noch hier so ein Soldatentrupp und die sollten die Gleise sprengen. Und dann sind noch andere gewesen, die das spitz bekommen haben, so auch aus dem Dorf. Und Erdmann war auch unten im Dorf und die haben das verhindert, dass hier die Gleise gesprengt wurden, nicht? Dass das hier nicht alles kaputt ging. Also ich finde, das ist eine große Tapferkeit und man muss sie bewundern, wo das doch hier alles so brenzlig und gefährlich war, ne? Ist doch klar, wirklich, man muss sie bestimmt achten. Nee, also wirklich eine große Tapferkeit von den beiden.
Wir konnten ja nicht das Funkgerät und alles mit uns schleppen erst, sondern ich bin dann alleine vorgegangen und bin zum Bahnhof nach Lahlendorf und dort traf ich einen Oberfeldwebel der faschistischen Armee, der dort als Bahnhofsoffizier tätig war. Wir kamen ins Gespräch und ich sagte ihm dann, wir waren Pioniere, dass wir den Auftrag haben, das war aber eine Legende, da der Bahnhof sehr wichtig ist und eine neue Offensive der Sowjetarmee bevorsteht, sollten wir hier Vermessungen vornehmen, und zwar ich war als Oberfeldwebel und Stefan war Feldwebel, er war gleichzeitig Aufklärer und Funker und hatte die Aufgabe, das zu chiffrieren und so weiter und dann durchzugeben an die Stelle, wo es hingehörte. Dass ich natürlich nicht in meinen eigenen Namen hier auftreten konnte, war klar. Wir hatten deutsche Dienstaufträge, wir hatten ein deutsches Soldbuch mit meinem Bild, aber Josef Schmidt seine Unterschrift. Auch das Bild war echt, nur gehörte eigentlich nicht in den Pass rein. Ne? Aber wir haben immer Glück gehabt und brauchten keine Papiere zu zeigen. Aber es gab uns Sicherheit, weil wir so gute Papiere hatten. Ja? Die Unterschrift unter unserem Dienstauftrag hatte zum Beispiel ein Major aus Tetro gegeben, der in Tetro Kommandeur war. Und das macht natürlich einen immer ein bisschen sicherer.
Doch ganz so sicher war das nicht. In den letzten Kriegstagen kommt mit jedem Tag eine neue Gefahr auf sie zu. Die Zahl der Überläufer wird immer größer. Fast täglich werden Straßen und Eisenbahnen kontrolliert und die SS macht kurzen Prozess.
Es gab hin und wieder Situationen, die wir meistern mussten bei solchen Dingen. Zum einen sind uns begegnet ein Oberzahlmeister, der hat überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Dann haben wir mal getroffen hier diese Feldwache, die mit dem Schildern vorne, wir haben sie als Kettenhunde bezeichnet früher, bei der faschistischen Armee, sie hielten uns auch für das, was wir gesagt hatten. Dann muss ich sagen, machte uns einiges zu schaffen, dass deutsche Soldaten im vermehrten Maße aus der faschistischen Armee desertierten. Und diese Desertierten wurden gesucht. Und wurden auch gesucht in dem Haus, wo wir beide waren, im Quartier. Und die Frau ging dann, nachdem es klopfte, an die Tür und ein deutscher Soldat davor stand und fragte, haben Sie deutsche Soldaten im Quartier, diese Frau schrieb. Ich habe keine deutschen Soldaten im Quartier, ich habe nur einen armen, kranken Mann, lassen Sie mich bitte zufrieden. Und der Soldat vor lauter Schreien dieser alten Frau dann kehrt gemacht und weggegangen ist. Ich muss aber sagen, wir beide standen hinter der Tür. Wenn man so reinkam, war links die Tür zu unserem Zimmer und geradeaus zur Küche. Und hier geschah zwischen Küche und Korridor geschah das Gespräch und wir beide standen schussbereit hinter der Tür. Also wir hätten nicht geschossen, aber wir hätten zugeschlagen, ja, um erstmal Ruhe zu schaffen.
Bruno Erdmann und sein 7 Jahre jüngerer Kampfgefährte Stefan sind nun schon mehr als 4 Wochen in Lahlendorf. Der Bergmannssohn aus dem Rheinland bedient das kleine Funkgerät. Bruno weiß, auf Stefan kann er sich jederzeit verlassen. Doch nachts, wenn er nicht schlafen kann, grübelt er, ob sie nicht irgendwo einen Fehler gemacht haben. Sie sprechen mal mit den Eisenbahnern, mal mit den Bauern im Dorf. Und sie spielen auf Skat mit dem Oberfeldwebel. Jeden Tag hören sie Nachrichten im Volksempfänger.
Kalendernotiz. Die faschistischen Truppen in Ostpommern werden immer weiter westwärts gedrängt. Bei Köslin ist die Ostsee erreicht. Eine geschlossene Pommernfront gibt es nicht mehr. Am 30. März wird Danzig befreit und in westlicher Richtung stößt die Rote Armee nun auf Schwedt und Stettin vor.
Eines Tages lesen Sie in der Zeitung, bolschewistischer Spionagetrupp entdeckt. Und ahnen, das sind sicher die Genossen, die wenige Tage nach Ihnen abgesetzt wurden. Zwanzig Jahre alt war Bruno, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Nun ist er 70. Kräftigen Schritts geht er durchs Dorf. Lahlendorf, mit dem sich so viele Erinnerungen verbinden. Lahlendorf im Februar 45. Eine Herausforderung wie Monate zuvor, als er mit dem Lautsprecher seinen Landsleuten im Graben gegenüberlag. Wenige Tage nach Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland hatte er seinen ersten Fronteinsatz auf Seiten der sowjetischen Armee. Als Kämpfer hatte er geschworen, ich, Sohn des deutschen Volkes, schwöre aus glühender Liebe zu meinem Volke, zu meiner Heimat und zu meiner Familie, zu kämpfen, bis mein Volk frei und glücklich ist. Die Schmach und Schande der faschistischen Barbarei abgewaschen, der Hitlerfaschismus getilgt ist.
Mein größtes Ergebnis oder Erlebnis, wie man es bezeichnen will, war, dass ich zum Beispiel aus einem Wald, das war aber schon nicht mehr im Stellungskrieg, sondern während der Offensive, die Sowjetarmee griff an und im Wald war eine deutsche Kompanie und hinter ihnen war ein Fluss und der sowjetische Major sagt zu mir, ich sollte mal in den Wald hineinsprechen, ihnen ihre Lage klar machen und nach kurzer Zeit kamen dann auch 3 Parlamentäre aus dem Wald heraus. Und wir haben dann verhandelt gemeinsam im Namen des Nationalkomitees, muss ich sagen. Sie wollten das Nationalkomitee sprechen. Und so stand ich dann zur Verfügung. Und wir haben dann ausgemacht, wenn es dunkel wird, eine weiße Leuchtkugel schießen, als Zeichen, dass sie dann auf die Seite der Sowjetarmee kam. Wir haben uns damals sehr erfreut. Wir haben den Leutnant Frings, hieß er, oder Oberleutnant Frings, ich weiß das nicht mehr ganz genau, aber den haben wir dann begrüßt und ich habe ihm dann gesagt, dass er einen sehr guten Schritt getan hat, dass er einigen oder seine ganze Kompanie gerettet hat vor der Vernichtung. Ich war stolz darauf, einfach aus dem Grunde, Diese deutschen Soldaten hatte ich das Leben gerettet und diese deutschen Soldaten schossen nicht mehr auf Sowjetsoldaten. Das war immer mein Gedanke dabei. Nachdem wir an der Front gearbeitet hatten und auch Vertrauen erhalten haben, wir gefragt wurden, ob wir bereit sind, auch andere Aufträge zu übernehmen. Und da wurde uns gesagt, dass wir also im Hinterland der Faschisten arbeiten sollten. Wir haben uns darauf voll eingestellt, wir haben die Frage mit Ja beantwortet. Und neben einigen kleineren Einsätzen, die wir auf dem heutigen Gebiet Volksbuhls durchgeführt haben in Aufklärungsarbeit, kam dann der Einsatz hier, und zwar in herrlicher Tracht, trotz Anfang März jetzt schon, ne? Und ich sagte dann zu Stefan, guck mal Stefan, das ist dann alles unseres, das gehört uns hier. Und ich, da ich ja seit von Jugend an, ich kann sagen, von 10 Jahren an schon geangelt habe, habe ich dann zu ihm gesagt, Stefan, und dann, weil das ja alles unseres ist, werden wir hier immer schön angeln können, ne? So war so meine Meinung damals. Wir fühlten uns gar nicht so, in diesem Moment, als wir da durchgingen, waren wir von der Natur mehr angetan wie von allen anderen, ohne natürlich uns von unserem Auftrag abhalten zu lassen.
Nachts funkt Stefan, was Bruno verschlüsselt hat. Am Tage hantieren sie vorgeblich mit den Messlatten an Bahngleisen und Landstraßen. Bruno Erdmann nutzt seine Bekanntschaft mit dem Bahnhofskommandanten und entnimmt dessen Wachbuch oft exakte Informationen, die Stunden später bereits als chiffrierter Funkspruch an den Kommandostab gehen. Jeder Zug, seine Fracht, die transportierten Wehrmachtseinheiten und Waffentransporte.
Da war hier ein Abstellgleis, wie es da zu sehen ist. Das war ein ganzer Munitionszug, der dort stand. Und hier standen, wenn ich nicht irre, 2 große rote Backsteingebäude. Und am Vormittag kam ein Flugzeug von dort geflogen, wahrscheinlich aufgrund der Informationen durch uns, geflogen und schoss in diesen Munitionszug rein. Und gegen Abend begann der Zug dann zu explodieren. Das war nachher fast mitten in der Nacht und wir waren der Meinung, es kommt die Sowjetarmee. In Wirklichkeit war es aber der Zug, der nach und nach sprengte. Da war Gewehrmunition drin und Granaten. Und die Gewehrmunition, immer wenn ein Päckchen ging, dann ging das immer rrrt, rrrt. Also als wenn eine Maschinenpistole oder ein Maschinengewehr losgeht. Ja? Also ich weiß ganz genau, hier in diesem Haus war es. Ich kenne ja den Bahnhof innen und außen, möchte ich sagen, weil ich ja einige Wochen hier war und gearbeitet habe. Hier in der ersten Etage war ich. Sogar in den Keller flogen Granatsplitter rein. Da waren wir nicht, sind wir hier an der Seite mehr gegangen noch. Das weiß ich auch noch. Das war aber in den letzten Tagen erst.
Kalendernotiz. Ende April 1945. Seit dem 16. ist die Berliner Operation angelaufen. Die erste bielorussische Front eröffnet den Sturm auf die Seeloer Höhen, richtet den Stoß dann auf Berlin und am 20. April setzen die ersten Verbände der 2. bielorussischen Front nördlich Schwedt über die Oder. In Ladendorf herrscht Hochbetrieb auf dem Bahnhof. Transporter rollen in Richtung Westen, Flüchtlingszüge kommen aus Pommern und aus der Uckermark. Wenige Tage später fällt Pasewalk, werden Anklam, Neubrandenburg und Neustrelitz befreit. Die Rote Armee überrennt alle Stellungen und Linien der Faschisten. Damit auch in Lahlendorf nichts anderes bleibt als verbrannte Erde, werden von den Faschisten Sprengvorbereitungen für den Bahnhof und das Dorf getroffen.
Es waren eine Woche vorher bereits Eisenbahnpioniere angereist. Das war ein Oberleutnant und 2 Pioniere, die den Auftrag hatten, die Weichen, Signale und das Bahnhofsgebäude und das Stellwerk zu sprengen. Wir hatten davon in den frühen Morgenstunden Bescheid bekommen. Über Funk hatten wir auch die Nachricht erhalten, dass in 4 bis 7 Stunden die Sowjetarmee da ist, sodass wir jetzt unsere Uniform ausziehen mussten, denn die Sowjetarmee, die auf uns zukam, die Soldaten wussten ja nicht, wer wir sind. Also zogen wir zivil an, den nahegelegenen Gut. Der Oberleutnant, der bei ihnen war, hatte eine Beiwagenmaschine, fuhr fort und wir sind dann zu diesen beiden Pionieren, die fast fertig waren mit der Legung der Sprengkörper und Bohrpatronen und haben uns mit ihnen unterhalten. Sie haben uns natürlich gekannt. Sie wussten, dass ich erst in Uniform eines Oberfeldwebels rumgelaufen bin und der andere als Feldwebel, der Stefan. Und dann habe ich gesagt, ja, aber trotzdem können wir doch noch eine Zigarette zusammen rauchen. Und dann stand also auf dem Bahnhof so eine kleine Wellbech-Baracke für die Streckenläufer. Und dann habe ich meine Juno aus der Tasche geholt und jeden eine angeboten und die Tür aufgemacht zur Wellbech-Baracke und habe sie vorgehen lassen. Ich bin dann hinterher. die Tür Stefan von außen zugemacht und ich habe dann gesagt, dass wir also Vertreter des Nationalkomitee Freies Deutschland sind. Sie sagten sinngemäß so, naja, also gehört haben wir schon vom Nationalkomitee Freies Deutschland, aber dass sie hier so dicht sind oder hier in Ladendorf sind, das haben wir nicht gewusst. Ich habe dann gesagt, nun soll die Waffen abgeben, in die Ecke werfen und sie haben die Waffen auch abgegeben und ich habe die Waffen durch die Tür rausgeschoben zum Stefan. Und wir haben trotzdem unsere Zigarette bis zu Ende geraucht und haben sie dann eingesperrt und haben die Sowjetarmee erwartet. Und an dem Übergang, wo wir standen, traf ich am Anfang, als ich wieder zu der Wohnung zurücklaufen wollte, einen Sowjetsoldaten, der natürlich nicht wusste, wer ich war und erstmal rief Scheu und Hände hoch und so weiter. Nachdem ich versucht hatte, ihm das klarzumachen, wer ich bin, schickte er mich an den Bahnübergang zurück. Ich sollte dort auf einen Kapitän warten, der dort langkommt. Der kam auch aufs Pferd angeritten. Ich habe ihm gesagt, wer wir sind. Also ich sage, ich soll einen Moment warten, kommt gleich ein Auto angefahren. Da sitzen also auch Offiziere, unter anderem ein Major drin. Und dem soll ich dann das erklären. Der wäre dafür zuständig. Der kam auch, der Major. Und er sagte dann, fragte dann, ob die Brücken nach Güstrow in Ordnung sind. Habe ich dann zu ihm gesagt, na Genosse Major, die auf gerade wohl so, ne? Genosse Major, die Brücken nach Güstrow sind in Ordnung. Nun, dann hat er zu uns gesagt, dann holt mal eure Sachen und dann setzt euch mit den Wagen oder fahrt mit nach Güstrow, werden wir sehen, ob die Brücken in Ordnung sind. Ne? Und dann muss ich erst sagen, dass ich ihm noch aufmerksam gemacht habe zwischendurch, dass wir also zwei deutsche Soldaten da haben, die den Auftrag hatten, den Bahnhof zu sprengen. Er dann gesagt hat, also wenn ihr die gefangen genommen habt, dann müsst ihr wissen, was ihr mit denen machen wollt. Und dann ist Stefan mit denen ins Gut gegangen und die haben sich auch zivil angezogen und wir haben sie dann nach Hause geschickt. Ja? Die waren sehr froh, dass für sie der Krieg zu Ende war.
Am 2. Mai 1945 wird Lahlendorf befreit. Sowjetische Panzer stehen am Bahnhof. Doch Bruno Erdmanns Kampf ist noch nicht zu Ende.
Unser Auftrag war eigentlich nur Aufklärungsarbeit. Und dann wurden wir gebeten, nach Güstrow einzufahren mit einem Panzerschützenwagen. Das war ein Oberleutnant, Stefan und ich, und der Kraftfahrer. Wir sind dann also nach Güstrow auf den Marktplatz gefahren und haben uns da mit Menschen unterhalten und haben ihnen gesagt, dass sie keine Waffe anrühren sollen, dass sie keinen Schuss abgeben sollen, sondern sollen uns helfen, dass die Stadt übergeben wird und keine Verteidigung, sondern nicht mal ein Schuss darf fallen. Und ich muss sagen, dass das auch dann so glatt gelaufen ist. Wir sind zurück und die Sowjetarmee ist einmarschiert und hat dann, früher hieß das, glaube ich, war ein Hotel, zum Erbherzog. Ja, zum Erbherzog, so ungefähr hieß das. Ein Hotel, da wurde die Kommandantur eingerichtet. So haben wir, denke ich, doch mit dazu beigetragen, dass Güstrow kampflos der Sowjetarmee übergeben wurde und erhalten blieb.
Wir stehen an der Straße nach Güstrow. Nachsinnend geht Bruno Erdmann ein paar Schritte nur, dann dreht er sich um und schaut zum Bahnhof.
Wenn man hinterher überlegt, wenn ich jetzt oft vor unseren Jugendlichen spreche, dann fragen die auch mal, haben sie Angst gehabt? Wenn ich das heute überprüfe, dann muss ich sagen, Mensch, du hast ja doch einen Auftrag durchgeführt, der gar nicht so einfach war. Und sie hätten dich ja erwischen können. Und wenn sie dich erwischt hätten, dann wärst du ja heute nicht mehr da und könntest nicht zu diesen Jugendlichen sprechen. Oder ich wäre auch gefragt, haben sie denn bei ihrem gefährlichen Einsatz nicht an ihre Familie gedacht? Dann muss ich immer wieder sagen, gerade um meine Familie habe ich, wegen meiner Familie habe ich das getan. Aber nicht nur wegen meinen Frauen und Kindern, sondern auch für unsere nachfolgenden Generationen. Vor den Jugendlichen, die dann vor mir sitzen, für die habe ich ja das getan. Als Kämpfer für Frieden gegen Faschismus. Ja, und wir haben ja damals schon gesagt im Nationalkomitee Freies Deutschland, dass wir ein Deutschland schaffen wollen, von dem nie wieder ein Krieg ausgeht. Das ist keine neue Parole oder keine neue Losung, sondern das stand bereits in der Zeit vor 1933, dass wir ein demokratisches Deutschland, sozialistisches Deutschland aufbauen wollen, ein Deutschland, wo Kriege ausgeschaltet werden. Und das haben wir mit unserer deutschen demokratischen Republik geschaffen. Von unserem Boden aus wird nie ein Krieg ausgehen.
getan, in der Überzeugung, auch das Richtige zu tun. Nach dem 8. Mai warten neue Aufgaben auf ihn. Stefan wird er aus den Augen verlieren, die Zeit führt sie auseinander. Doch bevor Bruno Erdmann nach Hause kommt, bevor er am 28. Oktober des Jahres 1945 seine Frau und die beiden Kinder im Thüringischen endlich wieder sieht, hat er noch einen weiten Weg vor sich, von Güstrow über Berlin nach Erfurt. In Berlin bleibt er noch einige Monate bei seinen Genossen und dann beruft ihn die Partei nach einem Schulbesuch als ersten Sekretär der Kreisleitung Erfurt. Größere Aufgaben warten später auf ihn in der Neubrandenburger Bezirksleitung der SED und in volkseigenen Betrieben und Verwaltungen. Jetzt, 70-jährig, kann und will er nicht ausruhen. So arbeitet er im Bezirkskomitee antifaschistischer Widerstandskämpfer und schlägt keine Einladung aus, wenn Mädchen und Jungen von ihm mehr wissen wollen über die Maitage 1945.
Es war damals unser Anliegen, wir haben gekämpft gegen den Faschismus, gegen den Krieg, um nicht wieder Kriege zu führen, sondern eben um für alle Ewigkeit Frieden zu schaffen. In Europa und in der ganzen Welt. Unser Kampf hat sich gelohnt und das ist doch schon ein Stückchen Geschichte, wo wir uns als ehemalige antifaschistische Widerstandskämpfer sehr darüber freuen und kann also sagen, dass meine Wünsche von damals voll und ganz in Erfüllung gekommen sind in unserer Deutschen Demokratischen Republik.
Lahlendorf, 1985. Ein mecklenburgisches Dorf an der Fernverkehrsstraße Neubrandenburg-Güstrow und ein Eisenbahnknotenpunkt der Strecken Waren-Rostock und Pasewalk-Schwerin. Ein kleiner Ort wie viele andere in diesem Landstrich. Am Ortseingang ein wuchtiger sowjetischer Panzer, ein T-34 auf einem Podest. Eine Erinnerung auch an Bruno Erdmann, den Deutschen auf der Seite der Befreier. Der Absprung. Erinnerungen des einstigen Aufklärers der sowjetischen Armee, Bruno Erdmann. Das war eine Sendung der Feature-Abteilung von Dietrich Kienscherf. Dramaturgie Andreas Reinhardt. Sie hörten Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Franz Schubert. Es sprachen Wolfgang Schmidt, Dagmar Dempe, Hans Gora. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Erika Schüttauf. Regie Günter Burmann.